Leben in Absicherung ist heute Abends Thema. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, dass das erstmal für mich selber das totale Selbstexperiment wird. Ich habe noch nie eine Predigt gehalten, die nur auf Mindmap beruht. Also ich habe dann DIN A3 Zettel mit ein paar Stichpunkte drauf. Ich weiß nicht, ob ich das kann, ich weiß nicht, wie es wird. Aber es hat viel mit dem zu tun, was ich sagen möchte. Und von daher lasse ich mich einfach mal drauf ein und vertraue Gott. Leben in Absicherung, das ist auch ein Thema, das selber sehr viel mit mir zu tun hat. Ich bin eher so ein bisschen aus dem Absicherungstyp, eher zurückhaltend und lege schon Wert auf Sicherheit. Und ich möchte heute Abend einfach ein bisschen erzählen, wie ich das bei mir erlebt habe, wie ich aus diesem Sicherheitsbedürfnis auch immer neue Schritte, mutige Schritte habe, lernen dürfen, mit Gott zu gehen. Grundsätzlich habe ich mich gefragt, was provoziert in uns eigentlich dieses Sicherheitsbedürfnis? Wir sehen uns ja schon eigentlich alle nach Sicherheit. Der eine mehr, der andere weniger. Und ich habe mich mal mit dem Schweizer Psychoanalytiker Fritz Riemann beschäftigt und hat gesagt, es gibt so vier Grundängste. Und diese Grundängste, die betreffen je mehr oder weniger in einer Ausrichtung jeden Menschen. Mal ist ein bisschen ausgewogen, aber so ein Grundtyp hat eigentlich jeder. Und Fritz Riemann sagt, es gibt die Angst vor Selbstverwirklichung, es gibt die Angst vor Nähe, es gibt die Angst vor Veränderung und die Angst vor Notwendigkeit und Ordnung. Also der eine Typ, der Angst hat, sich selbst hinzugeben, das ist eher so der Einzelkämpfer, der Angst vor Selbstverwirklichung hat, das ist einer, der sich ganz nach Nähe sehnt. Einer, der Angst vor Veränderung hat, das ist so der am Schreibtisch die Büroklammern schön parallel geordnet liegen sieht. Und der Angst vor Notwendigkeit hat, das ist eher so einer, der könnte jetzt gerade reinkommen und sagen, naja, super, dass ihr da seid, ich komme auch noch pünktlich, das passt schon. So diese Angst, und das finde ich eigentlich das Bemerkenswert, wenn man sich überlegt, wenn Fritz Riemann recht hat, dass das eigentliche Motiv, was uns steuert, die Angst ist. Ist eigentlich erschreckend. Alles, was wir tun, alle Motive, die wir haben, kann man auf eine Angst zurückführen. Entweder die Angst vor Selbstverwirklichung, vor Nähe, vor Ordnung oder vor Veränderung. Und wir Deutschen, wir sind besonders gut abgesichert, haben wir ja vorhin schon auch in der Einleitung gehört. Es gibt ja ein paar Wörter, die im Englischen oder im Amerikanischen von uns Deutschen angenommen wurden. Zum einen Kindergarten, wisst ihr wahrscheinlich, Oktoberfest kennt man auf der ganzen Welt. Und was auch gut bekannt ist aus Deutschland, das ist die German Angst. Also diese deutsche Angst, das ist irgendwie typisch für uns Deutsche. Das wird auch immer wieder in irgendwelchen Zeitungen da abgedruckt, dass wir Deutschen besonders ängstlich sind und dass wir ein starkes Sicherheitsbedürfnis haben. Aber ich glaube, dass dieses Sicherheitsbedürfnis nicht nur unser Alltagsleben betrifft, sondern vor allem auch, dass unser Glaube an Gott auch sehr von dem Sicherheitsbedürfnis und vielleicht auch von der Angst geprägt wird. Und das Spannende dabei finde ich, dass wir die eigentlichen Wachstumsschritte, also wo wir im Leben weiterkommen und wo wir im Glauben weiterkommen, vor allem dann erfahren, wenn wir uns unsere Angst stellen. Also wenn wir uns auf das einlassen, was uns erstmal unheimlich ist. Wo wir uns vielleicht nicht dran wagen, was uns unsicher macht im wahrsten Sinne des Wortes. In China gibt es einen gefährlichen Fluss, der hat eine ganz, ganz gefährliche Strömung und die Boote, die müssen einen ganz bestimmten Punkt ansteuern. Und nur wenn sie den ganz bestimmten Punkt ansteuern, dann schaffen sie es, durch die gefährliche Strömung zu kommen. Und deswegen haben die Einheimischen dort einen Felsen ins Wasser gesetzt und haben ganz groß eine Tafel angebracht, wo dort steht, auf mich zu. Also das Boot muss auf den Felsen zufahren und wenn es den Felsen ansteuert, dann kommt es in diese gute Strömung rein und es kommt sozusagen sicher durch den Fluss hindurch. Aber auf den Felsen zuzufahren, das ist halt total schwierig erstmal. Wenn man sich vorstellt, voll auf den Felsen zu, das klingt erstmal gefährlich und das ist ein Punkt, wo die Kapitäne da auch mal drauf vertrauen müssen, dass es stimmt, wenn sie da drauf zufahren, dass sie um den Felsen rumkommen. Und ich glaube, dass es bei uns im Glauben oft auch manchmal so ist oder in unserem Leben, dass, dass gerade die Dinge, die uns am meisten Angst machen, dass das vielleicht die Punkte sind, die wir in Angriff nehmen sollen. Das ist erstmal ein hoher Anspruch vielleicht und vielleicht denkt er ja, ganz schön hart formuliert, aber ich muss sagen, das sind Punkte, die auch viel mit meinem Leben zu tun haben und wo ich sage, da habe ich das auch schon erlebt. Und was mich selber sehr inspiriert hat, das war vor 2 Jahren der Badentreff, als der Hans-Peter Reuer gepredigt hat, da ging es auch ein bisschen um das Thema und da hat sich bei mir was verändert und da möchte ich auch noch später ein bisschen erzählen, was das genau war und wie ich da auch gelernt habe, so ein bisschen aus der Angst herauszukommen, aus dem Leben in Absicherung herauszukommen und wie ich da immer noch auf einem Weg bin. Adolf Schlatter kennt er wahrscheinlich nicht, das ist ein Tübinger Theologe, der hatte auch eine Angst. Der hatte noch keine Angst. Der hat gesagt, also der hat vielleicht vor ein paar Jahren schon gelebt, 70, 80 Jahre etwa, und der wollte Theologie studieren. Und er kommt aus einem sehr frommen, württembergischen, gut schwäbischen Elternhaus raus und seine Schwester hat gleich zu ihm gesagt, hey, studiere eine Theologie. Wenn du Theologie studierst, du verlierst den Glauben. Das darfst du auf keinen Fall machen, studiere nicht Theologie. Und der Adolf Schlatter, der das wirklich sehr im Glauben verwurzelt war und vielleicht auch ein bisschen Angst bekommen hat, als seine Schwester das gesagt hat, der hat gesagt, jetzt studiere ich erst recht. Das muss der Glaube aushalten können. Entweder das ist ein Glaube, auf den ich mein Leben baue und auf den ich mich verlassen kann, dann kann ich das auch studieren und mich mit dem auseinandersetzen, oder der Glaube ist nicht wert, dass ich darauf mein Leben baue. Und so hat der Adolf Schlatter was getan, was vielleicht auch eine Grundangst war, auch von seiner Schwester. Und er ist dann wirklich ein ganz, ganz großer Theologe geworden, der auch die Kirchengeschichte gerade hier in Baden-Württemberg vor allem, doch stark geprägt hat. Aber es ist doch erschreckend, unser Leben wird vor allem durch Angst geprägt. In der Tiefe unserer Seele sind wir von Angst gesteuert. Wenn man mal überlegt, was so die Werte, die Tugenden unserer Großeltern waren, dann war das zum Beispiel vor 50 Jahren vor allem die Gerechtigkeit. Das stand da ganz hoch im Kurs. Also das Leben musste gerecht sein. Man sollte ehrlich durchs Leben gehen. Irgendwann hat es sich dann ein bisschen verändert, gerade so in den 68ern und so. Da war ein großer Wert in unserer Gesellschaft Toleranz. Toleranz, das wird auch heute noch groß geschrieben. Aber ich würde sagen, der heutige Wert oder die heutige Tugend, die eigentlich durch alle Schichten hindurch und unsere Gesellschaft prägt, das ist der Wert der Sicherheit. Und gerade seit die Wirtschaftskrise über uns gekommen ist, würde ich sagen, stimmt es noch viel mehr. Sicherheit ist so der Wert, der für uns total wichtig ist. Ich habe das jetzt gerade auch selber erlebt, als ich bin an der Hauptschule noch als Religionslehrer und wir machen da gerade das Thema Social Networks, also Schüler-VZ, Studi-VZ, die ganzen Sachen, wer kennt wen. Es ist ja ziemlich gefährlich, was die Jugendlichen da von sich zum Teil ins Internet stellen und sich dann irgendwann mal in 5 Jahren ärgern, dass sie den Job nicht bekommen, weil sie total betrunken abfotografiert im Schüler-VZ sich präsentieren. Und da reden wir drüber, wie kann man sicher sich durchs Netz bewegen? Auf was müsst ihr achten und so. Und natürlich finde ich das total wichtig, dass die sich da Gedanken drüber machen, sonst würde ich das denen auch nicht versuchen beizubringen. Aber das hat bei mir auch ein bisschen den Gedankenprozess angestoßen. Ja, wie sicher möchte ich mich eigentlich in meinem Leben und vielleicht auch im Netz bewegen? Da gibt es zum Beispiel so verschiedene Unterrichtsmaterialien, da stand dann auch drin, ja, du darfst auf keinen Fall im Schüler-VZ oder sonst wo angeben, was für politische Richtung du gut findest. Und auch religiöse Sachen, das kommt gar nicht gut. Und da habe ich mich gefragt, gut, bei mir ist das vielleicht nochmal eine Ausnahmesituation, weil ich beruflich viel mit Kirche zu tun habe. Aber wie kann es denn sein, dass ich jetzt nicht mehr hinschreiben soll, dass ich vielleicht gläubig bin oder dass ich evangelisch bin oder sonst was? Das gehört doch irgendwie zu mir. Und da möchte ich auch dazu stehen können. Auch wenn das dann vielleicht irgendwann mal bei einem anderen Vorstellungsgespräch von Nachteil sein könnte. Ich glaube einfach, man kann nicht leben, ohne nass zu werden. Irgendein Profil möchte ich doch haben und nicht einfach völlig unscheinbar durchs Leben oder durchs Netz gehen. Ein Brief, der mich sehr beeindruckt hat, als den Hans-Peter Reuer vorgelesen hat, Den finde ich total spannend. Da ging es darum, während dem Zweiten Weltkrieg hat ein Soldat seine Frau daheim geschrieben. Und da steht drin, das erste Gebet, das mein Sohn lernt für mich zu sprechen, ist nicht, dass der Herr beschütze mein Vati, sondern macht meinen Vater mutig und wenn er durch schwere Zeiten durchgehen muss, so gib ihm Kraft durchzustehen. Mein Sohn, nicht Leben oder Tod sind das Wichtigste im Leben, sondern Recht und Unrecht. Ein toter Vater ist immer noch ein Vater, aber ein Vater, der sich selbst und Gott entehrt, ist etwas zu Schlimmes, als in Worte ausdrücken zu können. Ich nehme an, du möchtest auch um Bewahrung und Sicherheit beten für deinen Vati. Und deine Mutter möchte das auch. Nun, bete es zum Schluss. Immer zum Schluss. Denn Bewahrung ist bei weitem nicht so wichtig, als das zu tun, was recht ist vor Gott. Und ich glaube, das trifft so einen Punkt in unserer Zeit. Also ich bete oft um Bewahrung, um Sicherheit und um Schutz. Und ihr vielleicht auch. Und es ist ja auch total gut, dass wir das können, dass wir uns immer an Gott wenden können, dass er unser Beschützer ist, dass wir uns ihm anvertrauen, auch dass er uns bewahren kann. Aber Bewahrung, und das habt ihr sicher auch in eurem Leben schon gemerkt, ist nicht alles im Leben und im Glauben. Es kann Situationen geben, und bestimmt habt ihr es ja auch schon überlegt, wo ihr vielleicht das Gefühl hattet, hat Gott mich da bewahrt? Es gibt Dinge im Leben, die wirklich schwierig sind. Der Martin Luther, der hat unterschieden zwischen Sicherheit, Securitas, und Certitudo, der Gewissheit. Und ich glaube, dass da der Schlüssel drin liegt. Als Christen haben wir keine Sicherheit in diesem Leben. Es kann sein, dass wir bei einem Unfall getötet werden. Es kann sein, dass uns andere schlimme Dinge passieren. Da gibt es ein T-Shirt, da steht drauf auf der Vorderseite, God will always keep you safe. Und auf der Rückseite, maybe. Also Gott wird dich immer sicher behalten, vielleicht. Es kann sein, dass wir draufgehen, hat der Hans-Peter Reuer gesagt. Und das ist voll eingeleuchtet. Das ist eigentlich schon ziemlich übel, wenn man sich das vorstellt. Aber ich finde es wichtig, dass man das auch anspricht und nicht irgendwelchen Leuten erzählt, wenn du glaubst, dann ist alles rosa, dann passt schon alles, sondern wirklich diese Sicherheit im Leben haben wir nicht als Christen, diese Securitas, wie es Martin Luther nennt. Aber, und das ist eigentlich noch viel mehr wert als Sicherheit, wir haben diese ewige Gewissheit. Also Gewissheit als etwas, was noch viel mehr ist als Sicherheit. Diese ewige Gewissheit in diesem oder im nächsten Leben. Dass wir zu Jesus gehören, dass egal was passiert, wenn es noch so schlimm ist, wir getragen sind von Gott und dass Gott da dabei ist. Und ich frage mich, sind meine Entscheidungen auf Sicherheit bedacht oder vertraue ich Gott auch, wenn es ein Risiko darstellt? Bin ich bereit, im Vertrauen auf Gott vorwärts zu gehen? Auch wenn vielleicht ein Vielleicht dabei ist? Oder möchte ich nur bewahrt bleiben? Was ist das Ziel in meinem Leben? Und ich möchte, dass in meinem Leben das Ziel ist, Jesus zu lieben und für ihn zu leben. Ich kann nicht bestimmen, wann oder wie ich mal sterben werde. Aber ich kann bestimmen, wie ich leben möchte. Das Thema beschäftigt mich gerade auch sehr intensiv. Mir bereitet gerade die Kraftwerk-Freizeit vor, die nächste Woche hier stattfindet, mit ganz vielen Jugendlichen. Und das Thema ist Daniel, das ist der Typ von der Löwengrube. Und das hat aber einen ganz aktuellen Bezug. Ich habe mich gerade damit befasst, es ist unglaublich, wie viel 100.000 Menschen jedes Jahr für ihren christlichen Glauben auf dieser Welt sterben. Also das hat mich total schockiert. Ich habe mich noch nie so damit auseinandergesetzt, aber zu wissen, dass wir eigentlich hier in Westeuropa oder in Nordamerika die absolute Ausnahme sind, wie wir unseren Glauben leben können. Das hat mich total schockiert. Und da bin ich auf einer Homepage von OM, Operation Mobilisation, gelandet. Und da gibt es gerade so eine Kampagne. Ist das, wofür du lebst, auch wert dafür zu sterben? Das ist natürlich die Zuspitzung dann. Und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde, wenn mir irgendwo in Afrika oder in Indien jemand eine Waffe ins Gesicht halten würde, ob ich da zu meinem Glauben stehen würde. Ich weiß es nicht. Aber es beeindruckt mich, dass es Menschen gibt, die völlig losgelöst von so einer Sicherheit das schon gemacht haben und immer noch machen. Das fasziniert mich total und das ist auch ein Vorbild für mich. Ich möchte in meinem Glauben zu einem neuen Mut finden. Ich möchte mutig werden im Glauben. Ich bin auch auf einem Weg. Ich kann das noch nicht so sicher sagen, dass ich das immer bin. Aber es ist für mich so ein Ziel, es mehr zu werden. Es gibt eine Geschichte von Major Thomas. Da ist ein Schiff auf dem offenen Meer. Ein furchtbarer Sturm kommt auf. Und die Mannschaft versucht verzweifelt, das Boot und sich selbst zu retten. Als sie erkannten, dass es aussichtslos ist, alarmierten sie die Seerettung. Die Mannschaft der Seerettung machte sich augenblicklich bereit, das Schiff zu retten. Und ein junges Mitglied der Rettungsmannschaft, noch ein Teenager, klammerte sich an den Arm seines Kapitäns und sagte: Kapitän, wir können da nicht hinausfahren in die dunkle Nacht. Wir werden nie mehr zurückkommen. Und der alte Kapitän nahm die Hand des Jungen, schaute ihm in die Augen und sagte: Junge, da draußen im Meer sind Menschen, die verloren sind. Die kämpfen um ihr Leben und warten verzweifelt auf Hilfe. Mein Sohn, wir müssen hinausfahren und wir müssen nicht zurückkommen. Die Geschichte hat mich selber total angesprochen und sie ist schon immer wieder in Situationen begegnet, wo es bei mir auch darum ging, mal mutig zu sein. Wo ich mich meiner Angst stellen musste, wo ich auch wie das Schiff, wo ich erzählt habe, wo es so einen Felsen gibt und wo ich genau weiß, eigentlich will ich nicht auf den Felsen zufahren. Aber wenn ich auf Gott vertraue, dann hilft er mal dadurch. Ich möchte euch zwei Beispiele erzählen. Zum einen, ich bin ehrenamtlich bei der Feuerwehr und habe seit letztem Jahr einen Führungslehrgang. Das heißt, ich kann kleinere Einsätze leiten, beziehungsweise die Anfangsphase von einem Einsatz. Das kann alles Mögliche sein, Verkehrsunfall, Brandeinsatz oder sonst was. Und als ich da frisch dabei war und der erste Alarm war sozusagen, da war ich schon geneigt, mich nach hinten reinzusetzen zur Mannschaftskabine. Und es gibt noch andere, die die Funktion haben. Und da habe ich genau gemerkt, ich habe jetzt zwar die Qualifikation, aber ich traue mir das nicht zu. Ich habe Angst davor gehabt. Man weiß nicht, man hat nur ein kleines Stichwort, man weiß nicht, was einem erwartet. Das kann wirklich alles sein. Und ich habe mir es nicht zugetraut. Und da ist mir die Geschichte in den Kopf gekommen mit diesem, wir müssen hinausfahren. Und ich wusste nicht, ob ich die Kraft habe und die Kompetenz, das wirklich gut zu leiten. Und ich habe mich dann trotzdem nach vorne gesetzt und habe dann die Funktion als Gruppenführer eingenommen. Und es war ein Wohnungsbrand, es ist auch ganz gut ausgegangen. Aber das war für mich eine Situation, wo ich gemerkt habe, wo ich ganz bewusst gesagt habe, okay, ich setze mich jetzt vorne rein und Gott, ich vertraue auf dich. Ich weiß nicht, ob ich die Situation so entscheiden kann, dass sie für alle die beste war und dass es jedem gut tut. Aber Gott, ich möchte vertrauen. Und mein Herz hat gepocht. Und ich saß vorne und es war trotzdem eine Erfahrung, wo ich sagen kann, da war Gott dabei und da habe ich ihn wirklich gespürt. Eine zweite Erfahrung ist aus einem ähnlichen Bereich. Ich bin auch noch bei der Notfallseelsorge und das finde ich fast noch schwieriger, als zu einem Feuerwehreinsatz zu gehen, irgendwo hinzugehen, wo wirklich das Leid unglaublich zugeschlagen hat. Und ihr erinnert euch sicher noch alle an die Geschichte in Winnenden. Da sind wir auch in Karlsruhe alarmiert worden von der Notfallseelsorge. Und ich weiß noch genau, also da gibt es immer so einen Gruppenruf, wir sind 25 Notfallseelsorge in Karlsruhe und da werden dann vielleicht 5 oder 10 gebraucht, aber alle 20 bekommen die Alarmierung und die sich zuerst melden, sind dann sozusagen dabei. Und auf meinem Piepser stand dann schon drauf, es war total krass, es kam gerade im Radio und auf einmal stand da drauf, Notfallseelsorge, Amoklauf in Winnenden. Und das war eigentlich eine Situation, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht. Was soll man da schon sagen? Das übersteigt ja eigentlich jegliche Vorstellungskraft von dem Seelsorger auch. Und es war dann auch so ein Moment, wo mir das wieder eingefallen ist. Gott, ich möchte jetzt auf dich vertrauen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, jemand gegenüber zu sitzen, wo vielleicht gerade jemand sein Kind verloren hat. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber Gott, ich nehme das jetzt als eine Berufung an und habe mich dann bei der Leitstelle gemeldet. Und zum Glück war es dann so, dass wir nicht hingefahren sind. Wir waren dann nur in so einem Bereitschaftsraum und haben gewartet. Aber ich bin dann zum Glück, sage ich mal, nicht zum Einsatz gekommen. Das ist auch zweitrangig. Das, was ich erlebt habe, ist einfach was, wo ich euch Mut machen möchte. Die Dinge anzunehmen, wo ihr sagt, hey, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Irgendwas, was in eurem Leben gerade euch Angst macht oder wo ihr Angst davor habt, darauf zuzugehen. Diesen Mut zu entdecken. Wirklich, das, ich würde auch sagen, das fehlt uns viel zu sehr, uns Christen, mutig zu sein. Und ich arbeite daran, das bei mir mehr zu entdecken. Jesus hat uns zwei Aufträge gegeben. Der erste Auftrag ist, kommt zu mir. Also erstmal gar nichts tun, sondern einfach zu Jesus kommen und bei Jesus zu sein. Und wenn wir das gemacht haben, dann ruft er uns dazu, hinaus in alle Welt zu gehen und alle Welt zu Jüngern zu machen. Ihr kennt ja den Taufen-Missionsbefehl. Kommt zu mir und geht hinaus in alle Welt. Macht zu Jüngern alle Welt. Vor 3 Stunden war ich noch in der Jungschar. Wer von euch hat schon mal Jungschar geleitet oder leitet noch Jungschar? Ah, super. Unter Christen ist das immer gut. Man findet immer einen Jungschar-Leiter. Hört ihr auch immer mit Jesus Christus mutig voran auf? Kennt ihr den Spruch? Nicht? Ja. Was ist das für Jungschar? Wo? Unerreuser. Unter Ölwesheim. Okay. Also ich kenne das nur so, dass man die Jungschar mit dem Spruch endet, da wo der Leiter schreit, mit Jesus Christus mutig und die ganzen Jungschar-Kinder voran und dann schreien sie. Und diese Gewissheit, wo die Kinder da einfach haben mit Jesus, wenn sie es verstehen, was sie da gerade rufen. Aber grundsätzlich, diese Gewissheit mit Jesus Christus mutig voran, das finde ich toll. Mit Jesus Christus mutig voran. Amen.